Ja, ich bin gern hier raufgefahren heute Morgen, auch wenn es auf der Alp ein bisschen kühl ist. Aber bei euch ist es warm. Und es gibt sogar Betzinger. Und auch Lobpreiser, die mit am Start sind. Das finde ich stark und wir sind froh, dass es euch gibt und auch mit euch unterwegs zu sein als Sonnenbühler. Ich möchte einfach, bevor wir so mit der Predigt starten, nochmal kurz so, dass wir in die Ruhe gehen, Gebet und einfach unser Herz öffnen für das, was Gott zu uns sagen möchte. Rüdiger, vielleicht kannst du ein bisschen die Höhen rausnehmen, das ist so am Klirren, am Pfeifen, danke. Genau, dann haben wir eine kurze Zeit der Stille und einfach vor Gott sind und einfach die Worte, die Gott zu unserem Herzen sprechen möchte, ganz bewusst auch in Empfang nehmen möchte. Jesus, ich danke dir für dein Wort, für deine Kraft, für dein gegenwärtiges und immerwährendes, deine Fürsorge und Liebe und Zuneigung zu uns, indem du uns begegnest in deinem Wort, indem du uns hineinsprichst in unser Herz, auch an diesem Morgen. Herr, und wir möchten dafür unsere Herzen öffnen, unsere Herzen weit machen, in dem Bewusstsein, du bist gut, du hast Gutes für uns, du hast Gedanke des Friedens, du hast Gedanke der Erlösung und Freisetzung. Herr, wir möchten dafür unser Herz öffnen, dass dein Wort unseren Herzensboden erfasst, erfüllt und dass es aufgeht, dass es Frucht bringt aus dem heraus, was du dir vorgenommen hast heute Morgen. Danke, Jesus. Amen. Wir sind jetzt zwischen Ostern und Pfingsten und ich bin ja jetzt nicht so oft hier bei euch und dachte ich, was beschäftigt die Sonnenbühler? Keine Ahnung, deshalb sage ich, was mich beschäftigt. Nein, was uns bewegt als Muttergemeinde im Moment gerade so zwischen Ostern und Pfingsten und was uns, so ich denke, als ganze CZ-Familie etwas bewegt, weil ich glaube, weil dass Gott im Moment einfach auch einen Schwerpunkt legt in dem, was wir gefeiert haben an Ostern, nicht schnell drüber wegzugehen. Wir sind so gesellschaftlich ganz oft von einem zum anderen und dann kommt der nächste Hype und dann wir sagen dann so die nächste Sau durchs Dorf, kennt ihr das? Und Ostern ist gerade mal vorbei und wir fokussieren uns schon voll auf Pfingsten und dann von einem zum anderen. Auch im Kirchenjahr geht es manchmal relativ schnell zu und jetzt sind wir gerade so zwischen Ostern und Pfingsten. Ostern ist vorbei, manche sind froh, dass es vorbei ist. Die Osterhasen sind gegessen oder noch nicht. Bei mir steht auch noch einer angenagt auf dem Schreibtisch. Aber das ist nicht das Eigentliche, sondern manchmal sind wir froh, dass Ostern vorbei ist, weil das unangenehme Kreuz so nicht mehr so im Zentrum steht. Auch für uns Christen. So, und das bewegt uns auch in der Muttergemeinde sehr stark, das Kreuz. Und zwar nicht nur das Kreuz zu predigen, sondern darum geht es mir heute Morgen auch, einfach mal sich Zeit zu nehmen, vor dem Kreuz zur Ruhe zu kommen oder anzuhalten, hinzuschauen. Als die Jünger so zwischen Ostern und Pfingsten waren, das war eine sehr spannende Zeit. Es war die Zeit, wo Jesus als Auferstandener ihnen immer wieder begegnet ist. Und Jesus hat so zwei Dinge in dieser Zeit zwischen Ostern und Pfingsten ganz genau im Fokus. Das eine ist natürlich, was er selbst vorhat, auf was er selbst zugeht. Das waren, ich sag mal jetzt, wenn man jetzt heute nimmt, wären es noch 3,5 Wochen bis zur Himmelfahrt, ne? Also Jesus wusste das, auf was er da zugeht. Ihr müsst euch das mal vorstellen, in welcher Situation Jesus war, nachdem er auferstanden war und mit den Jüngern so Gemeinschaft hat. Das war nicht einfach nur mal nett. Da war etwas im Fokus, was so elementar bedeutend war für die ganze Menschheits- und Heilsgeschichte. Jesus war darauf, sich vorzubereiten, in den Himmel aufzufahren. Die Jünger haben das vielleicht nicht gecheckt. Also ich hätte das nicht gecheckt, um was es geht. Die haben ja viel von dem gar nicht verstanden, was abgelaufen ist. Die waren ja auch völlig überfordert mit der Begegnung mit Jesus. Die Jünger in Emmaus, also die da auf dem Weg waren, die waren so in anderen Gedanken drin. Und manchmal ist es wirklich so, wir sind im Fokus in unseren Gedanken, in Zeugs, das ist unfassbar. Anstatt mit dem sich zu beschäftigen, was eigentlich auch heilsgeschichtlich so passiert. Jesus ist dabei, diesen Jüngern auf dem Weg nach Emmaus zu begegnen. Und stellt euch vor, die Jünger, die waren ja im Frust. Die waren gefangen in ihren Gedanken. Die waren alles andere als hochmotiviert. Die hatten keinen Bock mehr auf das Ganze. Die waren innerlich leer. Da war Jesus gestorben, da war alles vorbei, da war ihre ganze Hoffnung war weg. Alles war niedergeschlagen, alles war eigentlich auf Frust ausgerichtet. Der Fokus war alles andere, als wenn wir das so, also wenn wir ehrlich sind, auf was liegt unser Fokus? Auch heute Morgen, wenn wir kommen zu den Gottesdienst, was ist unser Fokus? Ist es tatsächlich Jesus, der Auferstandene, das Kreuz ist leer, oder sind es ganz, ganz viele andere Dinge? Und jetzt kommt Jesus und begleitet die Jungs auf ihrem Weg nach Emmaus. Und zunächst mal passiert eigentlich gar nichts. Bis zu dem Punkt, wo sie dann Abendmahl feiern, Jesus ist auf einmal weg, sie haben begriffen, wer er war. Und dann rekapitulieren sie und sagen, brannte nicht unser Herz. Also nochmal zur Erinnerung, ihr Fokus war eigentlich eher auf Frust. Auf eine Lebenssituation, mit der sie so nicht gerechnet hatten und die ihnen auch so nicht gepasst hat. Da war in ihrem Herzen nicht wirklich Feuer. Und jetzt denken sie zurück an den Moment, wo Jesus ihnen begegnet, obwohl die Lebenssituation sich gar nicht geändert hat, obwohl sie gar nicht gemerkt haben, dass es Jesus ist. Auf einmal sagen sie, brannte nicht unser Herz bei dieser Begegnung. Und zwar völlig unabhängig von ihrer Lebenssituation. So, Jesus war dabei, zum einen sich auf Himmelfahrt vorzubereiten, zum anderen seinen Jüngern zu begegnen. 40 Tage lang hatten sie Zeit. Und ich lese ein paar Verse aus Apostelgeschichte 1, ganz am Anfang, wo das Evangelium dann von Lukas aufhört und Lukas weiterschreibt an Theophilus in der Apostelgeschichte. Im ersten Teil meines Berichtes, also das Lukas-Evangelium, verehrter Theophilus, habe ich über alles geschrieben, was Jesus getan und gelehrt hat, von seinem ersten Auftreten an bis zu dem Tag, an dem er in den Himmel hinaufgenommen wurde. Bevor das geschah, gab er den Aposteln, die er auserwählt hatte, unter der Leitung des Heiligen Geistes Anweisungen für die Zeit nach seinem Weggang. Sie waren es auch, denen er sich nach seinem Leiden und Sterben zeigte und denen er viele überzeugende Beweise dafür gab, dass er wieder lebendig geworden war. Und jetzt kommt's: Während 40 Tagen erschien er ihnen immer wieder und sprach mit ihnen über das Reich Gottes und alles, was damit zusammenhängt. Und ich fürchte, dafür sind 40 Tage nicht genug. Ich müsst euch mal vorstellen, Jesus hat mit seinen Jüngern über alles geredet, was mit dem Reich Gottes zusammenhängt. Ich sage, echt Steilvorlage in 40 Tagen. Das kriegen wir in Jahren nicht hin, wenn wir uns überlegen, was wir predigen bis zum Sommer. Und Jesus hat 40 Tage Zeit genommen, sich mit seinen Jüngern immer wieder zu treffen und über alles zu reden, was mit dem Reich Gottes zusammenhängt. Und dann frage ich mich manchmal, vielleicht machen wir uns das auch zu kompliziert. Schon mal darüber nachgedacht, ob unser Verständnis von Reich Gottes und Evangelium vielleicht manchmal einfach etwas zu kompliziert ist? Ich glaube, das Entscheidende ist nicht, das kam jetzt auch in den Impulsen heute Morgen schon zum Ausdruck, das Entscheidende ist nicht der intellektuelle Zugang, dass wir verstehen, was das Reich Gottes auf sich hat. Sondern der entscheidende Moment, was in diesen 40 Tagen geschehen ist, ist diese Begegnung mit Jesus. Nicht, dass wir es verstehen von der Logik, vom Verstand, das ist wichtig und unser Verstand zu gebrauchen dafür ist auf jeden Fall gut. Aber es geht nicht nur um dieses logische Verstehen, sondern hier braucht es diese Begegnung und das war Jesu Mission in diesen 40 Tagen, seinen Jüngern immer wieder zu begegnen. Und manchmal glaube ich, wir rasen so über Ostern hinweg und wir fokussieren uns voll auf Pfingsten, weil uns das Kreuz manchmal unangenehm erscheint. Da komme ich gleich noch drauf zurück. Und auf der anderen Seite sind wir ja Pfingstgemeinde, ja, also bitte. Wir wollen ja mit der Ausgießung des Heiligen Geistes uns beschäftigen. Wir wollen Zeichen und Wunder sehen. Wir wollen, dass Gemeinde vor Ort gebaut wird, dass der Heilige Geist sichtbar wird, erkennt, dass Wunder geschehen, dass Heilung geschehen, alles gut. Wir sind ja Pfingstgemeinde. Ja, Amen, da kann man Amen sagen. Also wir sind es und ich finde es richtig gut. Aber manchmal vergessen wir, dass das, was geschieht am Pfingsten, nur eine automatische, eigentlich logische Folge ist dessen, was im Kreuz geschehen ist. Und manchmal entdecke ich bei mir selber auch, wir wollen so gerne diese Dinge, die da passieren und für unser Leben und auch für unsere Gemeinde, für unsere Arbeit, für unsere Familie, wir sehnen uns nach dem Wirken des Geistes Gottes, alles richtig und alles gut und überhaupt nicht verwerflich, gut, so weiter so, aber wir vergessen manchmal, dass es zuerst Dinge braucht, die vom Kreuz kommen, die am Kreuz geschehen, und dann krampfen wir uns gar nicht mehr ab, dass der Heilige Geist uns erfüllt, sondern das ist einfach eine logische Folge dessen, was am Kreuz geschehen ist. Das lässt sich gar nicht verhindern, dass der Geist Gottes Menschen erfüllt, wenn Jesus am Kreuz mit seiner ganzen Kraft in dein Leben durchschlägt. Und aber wir als Pfingst, und ich glaube, da haben wir manchmal in der Pfingstbewegung auch echt eine Schlagseite. Wir kämpfen uns ab, damit Menschen im Geist Gottes getauft werden. Wir mühen uns ab an Lehre und Theologie. Und wir tun uns schwer, dass Leute endlich mal anfangen, in neuen Sprachen zu reden, anstatt dass sie frei werden am Kreuz und das sowieso ganz von allein geschieht. Ist ja nicht falsch, wenn wir Hände auflegen und für Menschen beten, dass sie vom Heiligen Geist erfüllt werden und dass Pfingsten geschieht, dass wie dieses Symbol der Taube, wo Jesus getauft wird, wo der Heilige Geist auf ihn kommt, einfach auch immer noch ein Symbol für den Heiligen Geist. Aber wenn ihr, was glaubt ihr, was ich schon Theologie über die Taube und über den Heiligen Geist gehört habe? Haarsträubend. Anstatt dass wir an dem Punkt stehen bleiben, wo das Kreuz unser Leben verändert und den Boden in unserem Herzen einfach dafür vorbereitet, dass es gar nichts anders sein kann, als dass Gottes Geist mich so erfüllt, dass es einfach nur sprudelt. Denn dass der Geist Gottes uns erfüllt, ist nicht Erarbeitung unserer Theologie oder unserer, dass wir jetzt richtig Hände auflegen oder dass wir in richtiger Weise beten oder dass wir in richtiger Weise glauben und erwarten. Das Entscheidende ist nicht mein Glaube, meine Voraussetzungen, meine was auch immer, sondern das Entscheidende ist das Kreuz von Jesus. Das ist Voraussetzung dafür, den Heiligen Geist zu empfangen. Und so zwischen Ostern und Pfingsten sind wir gern mal dabei, das zu vergessen und fokussieren uns auf alles, was der Geist Gottes mitbringt. Und alles gut. Es ist gut, wenn wir uns danach ausstrecken, dass der Geist Gottes uns erfüllt. Es ist gut, sagt die Schrift, wenn wir uns nach Gaben und Segnungen und Salbung im Heiligen Geist ausstrecken. Es ist gut, wenn wir damit rechnen, dass Jesus uns tauft mit Heiligen Geist und Feuer. Es ist gut, wenn wir die Hände auflegen und Gott Menschen erfüllt mit dem Heiligen Geist. Aber wenn die Voraussetzungen in unserem Herzen nicht sind, dann können wir es nicht wegtheologisieren. Dann wird es nicht geschehen. Und die Voraussetzung in unserem Herzen ist das Kreuz. Und ich glaube, die 40 Tage sind zu wenig. Ich glaube, es braucht ein Leben, um zu begreifen, was das Kreuz mit uns macht. Was geschieht tatsächlich am Kreuz? Und mir geht es auch manchmal so, wir sind ja Schwaben. Und wir Schwaben, wir sagen ganz oft, das hätte es aber nicht bräucht, oder? Oder nichts geschwätzt, ist genug Lob, Kinder auch. Wir Schwaben, wir kommen manchmal an den Punkt, dass wir sagen, Jesus, das mit dem Kreuz, das ist mir irgendwie erträgt. Das macht was mit mir, das ist unangenehm. Deshalb gehe ich da an Ostern mal kurz drüber und das ist gut und dann weiß ich, du hast mir alles wirklich gut, alles gut, eigentlich ist mir es nicht recht, aber es ist alles gut und dann gehe ich schnell weiter, auch in Theologie oder in anderen Dingen und sage, naja, gib mir den Heiligen Geist und alles ist gut und lass mir, habe ich Heilung erleben, alles, aber an dem Kreuz stehen zu bleiben, es fällt mir schwer, weil es mich zum einen mit meiner eigenen Schuld konfrontiert, mit meiner Sünde, mit meinem Versagen, mit meiner Schwachheit, mit dem, dass ich eben nicht alles im Griff hat. Und es konfrontiert mich nicht nur damit, sondern es bringt mich auch, und wir sind ja auch so geprägt, ja, als schwäbische und deutsche Gesellschaft sowieso, und es nicht aufgrund von unserer menschlichen, humanistischen Stärke, sondern aufgrund des Wortes Gottes sind wir so geprägt, dass wir uns, dass Gnade nicht billig ist. Und das ist gut so. Dass wir in unserer Gesellschaft immer noch so ticken, dass wir sagen, oh, das hätte es aber nicht bräucht. Und ja, das ist echt, also eine gewisse Wertschätzung gegenüber dem bringen, der irgendwie uns was Gutes tut. Und nicht in Undankbarkeit. Das ist schon eine Prägung aus dem Wort Gottes. Aber was macht das mit uns in unserem Humanismus? Sagt Jesus, irgendwie ist es ein komisches Gefühl, dass ich nichts dazu tun kann. Dass ich gar nichts machen kann, sondern es ist echt peinlich, vor dem Kreuz zu sein. Es ist mir peinlich. Weil Jesus etwas tut, was mir nicht recht ist. Und weil ich nicht mal was dazu beitragen kann, ich kann vielleicht Danke sagen. Aber wenn ich wirklich ehrlich bin und auch in meiner Prägung mir bewusst bin, wie ich ticke, dann sage ich vom Kreuz, Jesus, das ist mir nicht recht. Und ich hätte es gern anders gehabt. Und es gibt wohl diesen Weg nur zu Gott. Und dann akzeptiere ich es irgendwie. Aber ich gehe dann auch mal wieder weiter und bin froh, wenn das Kreuz wieder aus dem Fokus kommt und dann wir uns mit allen möglichen theologischen Dingen beschäftigen können, anstatt wirklich an dem Punkt stehen zu bleiben, bis das geschieht, was am Kreuz für mich geschehen ist, dann ist alles andere selbstverständlich. Ich glaube, wir krampfen uns auch theologisch und auch als Pfingstler an manchen Stellen sowas von ab und erleben wenig. Warum? Weil wir es nicht aushalten, am Kreuz so lang stehen zu bleiben, bis Gottes Kraft uns verändert hat. Und da spreche ich nicht von euch, da spreche ich von mir. Und da spreche ich auch nicht nur von mir, ich spreche auch von euch. Ich glaube, es geht uns ähnlich. Es geht uns oft so, dass wir Dinge, die unangenehm sind, gerne wegdrücken. Auch in unserer Gesellschaft gibt es ja fast nichts mehr, was unangenehm sein darf. Irgendwas, was mir nicht passt, wird sofort irgendwie weggedrückt. Und es gibt zwei mögliche Reaktionen auf das, was am Kreuz passiert ist. Das eine ist, was ich jetzt gerade sehr deutlich ausgeführt habe. Wir sind oft so geprägt und ticken so, dass wir sagen, es ist mir peinlich, es ist mir nicht recht, es passt mir nicht, Jesus, es tut mir leid, aber irgendwie, ich habe damit echt Mühe, es konfrontiert mich mit all dem, was mir nicht recht ist. Und die andere Reaktion, und dieses Pendel steckt in unserer Gesellschaft gerade ganz stark in die andere Richtung aus, und man sagt, hey Jesus, danke, alles gut, jetzt geht's weiter. So. Und ganz oft leben wir zwischen bei diesen beiden Extremen. Das eine ist, da gibt es Leute, die sagen, Mensch Jesus, wie kann ich das wieder gut machen? Wie kann ich das je nur begreifen? Wie kann ich, und die werden gar nicht fertig. Und andere sagen, alles gut, cool, und jetzt kommt die Erfüllung im Heiligen Geist und so, ja Jesus, das war echt, war gut, ja, alles gut. Hinter so diesen Trend in unserer Gesellschaft. Oder auch so, gut, ja Jesus, super, dass du die Schuld übernimmst, das ist wie bei der Versicherung. Endlich kann ich jemanden verantwortlich machen für den Scheiß, den ich gebaut habe in meinem Leben. Das ist wahr, wie so tickt ganz oft unsere Gesellschaft heute. Ist doch gut, wenn ich jemanden finde, der für verantwortlich ist, oder? Wie ist es in unserem Umfeld, wenn irgendwas läuft, wenn irgendwas passiert, was uns nicht passt, der Gedanke ist doch, wen kann ich dafür verantwortlich machen? Wenn irgendwas nicht so läuft, was irgendwie vom Hersteller so versprochen wird, dann schaue ich sofort danach, was ich tun kann, damit ich wieder zu meinem Recht komme. Und wenn wir Gott gegenüber so handeln, da wir sagen, ja gut, hast mich ja auch geschaffen, du hast mich ja so gemacht, was kann ich denn dafür? Ist gut, dass du die Verantwortung übernimmst. So, und diese beiden Extreme werden nie freisetzen, was Jesus am Kreuz für uns getan hat. Und wenn wir uns in einem oder in anderen Bereich bewegen, werden wir uns fragen, warum geschieht so wenig in meinem Leben von dem, was Jesus im Wort Gottes schreibt, was er verheißen hat, was die Gaben des Geistes sind, was Zeichen und Wunder sind, was Dinge sind, die geschehen. Und da frage ich mich selber, wo bin ich? Bin ich reflektiert? Bin ich vielleicht selber blind und merke gar nicht, dass ich überhaupt nicht begreife, was am Kreuz geschieht, weil es mir unangenehm ist und ich schnell drüber weggehe. Also lassen wir das zu, was am Kreuz geschieht. Paulus schreibt in 2. Korinther 3, Vers 18, wir alle sehen mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn. Das ist das, was Jesus am Kreuz vollbracht hat. Wir dürfen mit unverhülltem Gesicht Jesus in seiner Herrlichkeit schauen. Wenn wir das wollen, keiner muss. Jeder ist eingeladen, dass dieser Vorhang für dich sich öffnet, und du die Herrlichkeit des Herrn siehst. Wir sehen sie wie in einem Spiegel, und indem wir das Ebenbild des Herrn anschauen, wird unser ganzes Wesen so umgestaltet, dass wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Von was spricht es? Es spricht von der Erfüllung im Heiligen Geist. Wir werden ihm immer ähnlicher. Wir werden immer mehr hineingenommen in seine Herrlichkeit. Wie? Indem wir endlich richtig beten, indem wir endlich richtig Hände auflegen, indem wir endlich unsere Theologie über die Gaben des Geistes zurechtrücken. Nein, sondern ausschließlich, indem wir Jesus in seiner Herrlichkeit ansehen. Und die heißt das Kreuz, das leere Kreuz. der Auferstandene, der sitzt auf dem Thron, nicht unsere Theologie über die Gaben des Geistes. Alles gut und alles richtig und alles wichtig lehre ich auch drüber, keine Frage. Aber entscheidend ist nicht das, sondern entscheidend ist, dass wir Jesus in seiner Herrlichkeit anschauen. Diese Umgestaltung ist das Werk des Herrn, sie ist das Werk seines Geistes. Lasse ich das in meinem Herzen zu, dass ich Jesus anschaue mit all dem, was es ihm gekostet hat, mich zu erlösen. Oder schaue ich Jesus an als den Schöpfer und das Kreuz, da war das Kreuz. Und dann schaue ich Jesus wieder an als den Erhobenen. Oder schaue ich Jesus an als den, der mich erlöst hat, den es alles gekostet hat, dass der Geist Gottes mich erfüllt. Den es alles gekostet hat, dass der Vorhang im Tempel zerrissen ist und dass wir jetzt mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit Gottes schauen können. Den all den ganzen Preis bereit war zu bezahlen. Was am Kreuz geschehen ist, ist unvorstellbar, aber es ist für dich und für mich. Lasse ich das zu in meinem Herzen, dass ich auf Jesus schaue? Oder bin ich so getrimmt, dass ich nur das Angenehme und Schöne sehe und sage, ja, das Kreuz war irgendwie wichtig, aber jetzt ist ja Jesus auf dem Thron. Nein, das Kreuz, wir singen in einem alten Lied, es ist Kraft in dem Blut. Wer kennt es noch? Siegfried, ja, doch ein paar. Kraft in dem Blut. Wisst ihr, wo das steht in der Bibel? Ich auch nicht. Aber das stimmt. Es ist Kraft in dem Blut, nur das steht so nicht im Wort Gottes. Ich möchte ein paar Verse lesen aus Hebräer 9, wo es tatsächlich darum geht, dass wir verstehen, dass es Kraft in dem Blut ist. Es ist nicht so im Wort wörtlich, aber doch inhaltlich im Text. Nun reinigt zwar auch das Blut von Böcken und Stieren, aber dabei handelt es sich nur um eine äußerliche Reinheit. Und nicht anders ist es, wenn die, die unrein geworden sind, mit der in Wasser aufgelösten Asche einer jungen Kuh besprengt werden. Das Blut Christi jedoch hat eine unvergleichlich größere Wirkung, oder man könnte ja auch übersetzen, Kraft. Denn als Christus sich selbst von Gottes ewigem Geist geleitet Gott dargebracht hat, war das ein Opfer, dem kein Makel anhaftete. Deshalb reinigt uns sein Blut bis ins unser Innerstes. Es befreit unser Gewissen von der Belastung durch Taten, die letztlich zum Tod führen, sodass es uns jetzt möglich ist, dem lebendigen Gott zu dienen. Hier steht ganz viel von Tod und lebendig und Blut und Reinigen. Also diese etwas komische Stelle mit der Asche, mit dem das war aus dem mosaischen Gesetz ein Reinigungsritual, wenn Menschen Leichen berührt haben, also Totengräber oder was, dann mussten sie sich dieser Reinigung und dieser Waschung unterziehen. Ihr merkt, Tod und Blut und lebendig und Kraft und Wirkung, da gibt es irgendwie einen Zusammenhang. Vielleicht kennt ihr noch diese Aussage, früher hat man das oft gesagt, Vorsicht, also Blutwurst darf man nicht essen, weil im Blut ist Leben. Kennt ihr diesen Ausspruch noch? Ja, ist ja Quatsch, ist Religion, aber trotzdem sagt das mosaische Gesetz an ganz vielen Stellen, 3. Mose 17 zum Beispiel, das Leben ist im Blut. Das Leben ist im Blut. Im Blutkreislauf, im, sagen wir, die Nahrung. Ohne dass die Nahrung übers Blut transportiert wird, gibt es kein Leben. Alles, was wir essen, muss irgendwie aufgenommen werden durchs Blut und in die Zellen transportiert. Das Blut ist das, was das Leben ist. Und jetzt heißt es aber hier, das Blut von Böcken und Stieren, das reinigt aber äußerlich. Und das Blut Christi hat die Wirkung, unser Gewissen reinzumachen. Unser Gewissen, denkt einmal an den Sündenfall, was geschah, als Adam und Eva gesündigt haben? Als sie, ich sag mal, geistlich gestorben sind, in dem Moment, wo sie gesündigt haben, passiert etwas. Sie schauen an sich runter. Auf einmal geht der Fokus weg von Jesus, von diesem herrlichen Gott, und sie sagen, wir sind ja nackt. Das heißt, auf einmal ändert sich, und jetzt kommt Jesus, der, oder das heißt es hier, befreit unser Gewissen. Das heißt, er nimmt unseren Fokus wieder weg von den Dingen, die ich nicht auf die Reihe habe. Irgendwie verbockt habe oder an mir runterschaue, ich bin ja nackt, ich bin ja bloß, ich krieg's ja nicht hin, ich habe ja Schuld, ich habe ja Sünde, ja, das sind alles unangenehme Dinge. Aber das Blut Jesu am Kreuz reinigt uns von diesen Dingen, sodass wir auf Jesus schauen können, ohne ein schlechtes Gewissen, wieder weg von uns selbst, und wie oft ist unser Fokus auf uns? Und das meint die Bibel, wenn sie sagt, Buße heißt nicht, ich sitze jetzt in Sack und Asche da und bereue dieses furchtbar schlechte Leben, sondern Buße heißt, ich ändere meinen Fokus weg von mir hin zu Jesus. Und mein Gewissen wird rein. Das ist das, was das Blut Jesu mit mir bewirkt. Kann ich das in irgendeiner Weise beeinträchtigen oder tun? Nein. Und das passt mir nicht. Deshalb passt mir das Kreuz nicht, weil ich kann es nicht. Sondern ich brauche 2. Korinther 3, Vers 18, ich brauche dieses übernatürliche Wirken des Heiligen Geistes, damit diese Kraft vom Blut wirksam wird. Ich kann es nicht einfach hergehen und sagen, schön, Jesus hat das gemacht, dann stellt er uns eine Schale mit Blut hin und wir gehen alle hin und nehmen das und dann, das ist Religion, das ist Ritus, das ist das, was wir manchmal daraus machen, Theologie, aber nein, ich brauche wie die Jünger diese Begegnung mit Jesus und das Übernatürliche, dass er mein Herz mit diesem Blut reinigt, bis in mein Innerstes. Und wenn ich das nicht aushalte am Kreuz und drüber weggehe, bevor Jesus zum Zug kommt in meinem Herzen und Veränderung geschieht, die ich so nötig habe, werde ich mich lange wundern und fragen, warum so wenig geschieht durch den Geist Gottes in meinem Leben. Wenn Jesus sagt, es ist vollbracht, dann sagt er, es ist vollbracht. Und dann hat er eine Antwort auf das, was in meinem Herzen krumm und schief und schlechtes Gewissen und Versagen und Sünde und was weiß ich, was alles ist. Jesus kann. Nicht wir können. Wir können es uns auch nicht zurechtlegen. Wir können auch nicht irgendwie drüber weggehen. Und ich bin überzeugt davon, wenn Jesus das tut, dann kommt das, wonach wir uns oft so sehnen, von ganz allein. Weil die Veränderung meines Herzens Voraussetzung ist dafür, dass der Geist Gottes mich erfüllt. Jesus hat seine Jünger 40 Tage lang vorbereitet auf diesen Moment, bis der Geist Gottes ihr Herz erfüllt. Ich glaube, manchmal ist unser Fokus so schrecklich auf uns selber. Und dann legen wir uns irgendwas zurecht und letzten Endes, wenn wir ehrlich sind, das würden wir vielleicht so nicht sagen, aber wenn wir ehrlich sind in unserem Herzen, machen wir Gott dann doch dafür verantwortlich, dass manches in unserem Leben so nicht geschieht. Anstatt, und das ist das, was unser Part ist und was uns so schwer fällt, mal anzuhalten, mal zur Ruhe zu kommen, mal vor dem Kreuz stehen zu bleiben, es anzuschauen und zu erwarten, dass diese Kraft des Blutes, dass diese Kraft vom Kreuz mein Herz verändert. Das ist unangenehm. Das kostet mich vielleicht eine ganze Menge, da anzuhalten und zu sagen, stopp. Ich möchte das Kreuz anschauen, das leere Kreuz, ja, aber in dem Bewusstsein, was an diesem Ort für mich alles geschehen ist. Leute, ist euch das nicht auch unrecht? Und das muss man aushalten, an dem Punkt stehen zu bleiben und zu sagen, ich gehe hier nicht weg, bevor ich nicht die lebendige, erlösende, befreiende Kraft vom Kreuz erlebt habe. Ich gehe hier nicht weg und gehe schnell wieder in irgendeine Theologie von den Gaben des Geistes oder der Erfüllung mit der Taufe im Heiligen Geist. Nein, ich bleibe hier am Kreuz. Weil es geht mir nicht um Zeichen, um Wunder und ein schöneres und erfüllteres Leben. Es geht mir darum, dass mein Herz verändert wird. In dieser Kraft des Kreuzes. Es ist Kraft in dem Blut. Jesus sagt es, erklärt es selbst. Mit dem möchte ich ausschließen dann. Er erzählt es, als es zur Diskussion kam, genau um diesen Punkt, wo wir auch gleich zum Abendmahl dann übergehen, ganz bewusst Brot und Traubensaft in uns aufnehmen, in dem Bewusstsein Fleisch und Blut. Das ist das, was es Jesus gekostet hat. Unter den Juden kam es daraufhin zu einer heftigen Auseinandersetzung. Wie kann dieser Mensch uns sein Fleisch zu essen geben, fragten sie. Jesus aber sagte zu ihnen, ich versichere euch, wenn ihr das Fleisch des Menschensohns nicht esst, und sein Blut nicht trinkt, also nochmal kurz anhalten, wenn wir nicht an diesem Punkt vor dem Kreuz stehen bleiben, dann könnt ihr alles andere vergessen, Leute. Es hilft nichts, sich irgendwas zurechtzumachen, wenn wir an diesem Punkt zu schnell drüber weggehen. Wenn wir Wenn ihr das Fleisch des Menschen so nichts esst und sein Blut nicht trinkt, habt ihr das Leben nicht in euch. Denkt daran, im Blut ist das Leben. Wenn wir es nicht tun, wenn wir es nicht aushalten, wenn wir uns nicht erlösen lassen von dieser Kraft am Kreuz, haben wir das Leben nicht in uns. Und was ist das Leben in uns? Der Geist Gottes, der uns erfüllt, der uns neues Leben schenkt, der uns neue Kraft und neue Leidenschaft schenkt. Und zwar nicht für unser Leben, sondern für Jesus. Neues Leben in ihm. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat das ewige Leben. Und ich werde ihn an jedem letzten Tag auferwecken. Denn mein Fleisch ist die wahre Nahrung und mein Blut ist der wahre Trank. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich bleibe in ihm. Der Vater, der lebendige Gott, hat mich gesandt und ich lebe durch ihn. Genauso wird auch der, der mich isst, durch mich leben. Das ist also das Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Bei diesem Brot ist es nicht wie bei dem, was die Vorfahren gegessen haben. Sie sind gestorben, aber wer dieses Brot isst, wird ewig leben. Diese Dinge sagte Jesus, als er in der Synagoge von Kapernaum war. Versteht ihr die Aussage Jesu hinter dem? Das war ja vor der Kreuzigung, aber trotzdem diese Aussage Jesu. Leute, wenn ihr an diesem Punkt euer Herz nicht reinigen lasst, euer Gewissen nicht befreien lasst, eure Schuld nicht vergeben lasst, wenn ihr an diesem Punkt nicht euer Herz öffnet für die verändernde und erneuernde Kraft des Blutes, dann könnt ihr alles, was nachkommt an Theologie und Versuch, und könnt ihr vergessen. Und ich drehe es mal um. Wenn wir an diesem Punkt stehen bleiben, auch jetzt im Mahl, wenn wir an diesem Punkt stehen bleiben, mit der Haltung gegenüber Gott, Herr, ich möchte nicht über das Kreuz hinweggehen. Ich möchte am Kreuz stehen bleiben. Wenn wir an diesem Punkt bleiben und Jesus uns Stück für Stück in einem Prozess, das passiert ganz oft nicht so, sondern indem er uns hineinnimmt von einer Begegnung zur nächsten Begegnung, indem er uns erlöst und befreit und Kraft des Blutes in unserem Herzen zur Veränderung wirksam wird, dann brauche ich mir gar keine Gedanken über die Geistestaufe und das Reden in neuen Sprachen mehr zu machen, weil das kommt von ganz allein. Ich bin überzeugt davon, ganz viel von dem geschieht einfach so, wenn unser Herz, der Boden, zubereitet ist, verändert ist, ausgerichtet ist auf Jesus. Und das geschieht nicht bei der Taufe im Heiligen Geist, das geschieht am Kreuz. Und das bewusst zu tun, was Jesus uns hier sagt, Leute, nehmt dieses Blut und dieses Fleisch, das ich für euch hingegeben habe, nehmt es ernst. Geht da nicht drüber weg, weil es unangenehm ist oder weil es irgendwas in euch auslöst, was vielleicht nicht passt in euer Wohlsein Christentum. Geht da nicht drüber weg, indem ihr sagt, naja, es ist unangenehm und das ist mir eigentlich zu kompliziert oder es ist eigentlich, was weiß ich, ich verstehe vieles nicht, oder geh nicht drüber weg. Und versuch mit irgendwas, was das Wort Gottes sagt, Jesus dafür verantwortlich zu machen, was in deinem Leben nicht gerade ist oder was nicht läuft. Oder was vielleicht anders sein sollte. Oder wo es vielleicht echt Leid oder Not gibt, das will ich überhaupt nicht abstreiten. Das ist so, ist bei uns allen so. Aber sind wir an dem Punkt verändert, wo wir vor dem Kreuz stehen geblieben sind, wo Jesus die Kraft vom Blut in unser Herz hineinfließen lässt? Wo Dinge sich verändern, die all das vielleicht nicht ändern, was unsere Lebenssituation betrifft, aber die uns eine Kraft und eine Fülle verheißen im Heiligen Geist, von der wir manchmal nur träumen können. Die hätten wir gerne. Da bin ich mit euch einig, die will ich auch. Und ich muss mich immer wieder selber an der eigenen Nase packen, das Evangelium ist nicht kompliziert. Es ist nicht komplizierte Theologie, welche Geistesgabe für was und hör mir auf und wie bete ich richtig in der Taufe. Es ist überhaupt nicht kompliziert. Wir sind kompliziert. Weil wir es nicht schaffen, vor dem Kreuz so lange auszuhalten, bis Jesus uns heiligt und reinigt und verändert. Damit geschieht, was er will. Und vielleicht machen wir es so, dass wir uns einen kurzen Moment der Stille nehmen. Ich habe das, glaube ich, nochmal als Bild. Nein, das war zu weit so. Lassen das einfach mal stehen. Und wem es hilft, vielleicht einfach das leere Kreuz anzuschauen und dem Bewusstsein, was ist dort geschehen? Was hat es Jesus gekostet? Und auch indem wir unsere Herzen öffnen und sagen, Jesus, ja, ich brauche diese Veränderung. Es ist mir peinlich, ich habe Schuld, ich habe Dinge in meinem Herzen, die sind nicht auf dich fokussiert. Ich bin auf Menschen fokussiert oder ich bin auf das fokussiert, wie ich auf Menschen wirke. Oder ich bin auf Dinge fokussiert, die mein Leben irgendwie angenehmer machen. Ich bin auf so viel Zeugs fokussiert. Und ja, ich bin auch ein Kind meiner Gesellschaft. Und ja, ich bin auch ein Mensch, der sündig ist. Und auch wenn es dir peinlich ist, das sieht ja jetzt niemand, einfach innerlich vor Gott zu kommen und sagen, vor dem Kreuz stehen zu bleiben, und zwar nicht jetzt mal kurz im Gottesdienst und dann gehen wir drüber weg. Das ist das, was uns auch in Reutlingen gerade sehr beschäftigt, sondern als Lebensstil da stehen zu bleiben, auszuhalten, und zwar so lange, bis Veränderung geschieht. Bis die Kraft des Blutes Jesu mein Herz verändert. Und glaubt ihr, dass wir das spüren, wenn die Dynamik und die Kraft vom Blut Jesu in unserem Herzen was tut? Ich glaube, erinnere euch dran an diese Begebenheit mit den Emmaus-Jüngern, die sagte, brannte nicht unser Herz. Sie haben es gar nicht gemerkt, aber im Zurück haben sie gemerkt, hier hat sich was angefangen zu bewegen. Und sie waren vorbereitet auf den Moment, wo der Geist Gottes auf sie fällt. Und ich wünsche uns, dass der Geist Gottes noch viel mehr auf uns fällt. Aber er kann nicht, wenn unser Herz nicht verändert ist in dem, was am Kreuz geschehen ist. So lasst uns einen kurzen Moment der Stille haben. Wo stehe ich? Wo stehe ich selber? Wo brauche ich Veränderung? Wo schaue ich vielleicht immer noch an mir runter? Diese erste Reaktion des Sündenfalls. Oder wo bin ich verletzt? Wo brauche ich Heilung? Wo bin ich gefangen in irgendwelchen Dingen? Wo brauche ich Erlösung? Wo bin ich vielleicht festgefahren in Überzeugungen, die gar nicht so dem Wort Gottes entsprechen? Vielleicht in Theologie, vielleicht in Religiosität. Wo bin ich stecken geblieben in Dingen, die gar nicht mehr freisetzen, was Gottes Geist, was Gottes Gedanke, was Gottes Leben mit dir vorhat? Wo bin ich blockiert durch Prägungen, vielleicht durch Verletzungen durch andere? Wo bin ich vielleicht durch meine eigene Festlegung oder Sünde an Stellen wirklich in der Sackgasse? Und wo brauche ich Erlösung? Und das Kreuz heißt, ich kapituliere und nehme an, und zwar nicht billige Gnade, sondern ich nehme an, was es Jesus gekostet hat. Ich bin mir bewusst, was dort geschehen ist. Es ist für mich geschehen und es ist notwendig für mich. Ich brauche das. Es gibt keine guten und schlechten Christen. Wir brauchen das Kreuz. Und wenn wir daran festhalten, unser Herz öffnen und sagen, Jesus, nimm mir diese Scham, nimm mir diese Peinlichkeit, nimm mir dieses Gefühl, es ist mir nicht recht, oder vielleicht sogar, nimm mir dieses Gefühl, gut, dass ich dich verantwortlich machen kann. Nein, ich bin schuld. Ich brauche Erlösung. Lass uns einen Moment stille werden, einfach auf das schauen, was Gott dir durch vielleicht was ich gar nicht gesagt habe, zeigt und spiegelt und sagt, du brauchst Erlösung. Und dann werden wir übergehen zum Abend.